so. Also ich habe mich gerade mit Ferry darüber unterhalten, wie das manchmal so ist, wenn man eine Predigt halten soll an dem Abend. Und ganz oft ist es so, dass plötzlich irgendwie ja Anfechtung, Zoff, Auto funktioniert sich, man streitet sich und so weiter und so fort. Und also heute muss das der mega geile Abend werden. Weil vorher lief echt alles kreuz und quer. Deswegen erwartet alles vom Herrn. Kann man das Ding irgendwie noch höher stellen? Oder ist das nur für Zwerge? Nee. Ja, cool. Ja. So ist okay. Alles klar. Ja, also, ich stelle mich kurz vor, ich heiße Martin Dreier, ich komme ursprünglich aus Hamburg, wohne seit einigen vielen Jahren in Köln. Der ist zurzeit nicht der Teufel los, aber sowas ähnliches. Ist das hier eigentlich auch in Remscheid? Nee? So mit Pappnase auf und das ist hier nicht so? Gut. Oh, okay. Also für mich ist das völlig fremd, in Hamburg gibt es sowas gar nicht. Und ja, ich habe schon alles Mögliche in meinem Leben gemacht, das ist jetzt aber alles nicht so wichtig, denn ich möchte jetzt eine Predigt halten. Und es geht, wie so oft, wenn man predigt, wenn man selber so eine Predigt vorbereitet, mir geht es also fast immer so nicht, boah, das ist super wichtig, das ist so zentral, das ist super wichtig für mich selbst und für die Leute, die das hören. Und heute, glaube ich, ist das auf jeden Fall wieder big time der Fall, denn heute predige ich über Jesus. Yeah! Halleluja! Und ich möchte euch dazu die absolut abgefahrenste Bibelstelle vorstellen und vorlesen, die man im Neuen Testament, wie ich finde, über Jesus finden kann. Und zwar steht die im Kolosserbrief im 1. Kapitel. Und da steht Folgendes. Da schreibt also der Schreiber des Kolosserbriefs, man nimmt ja an, das war der Paulus, über Jesus Folgendes. In Jesus haben wir die Erlösung, nämlich die Vergebung der Sünden. Er ist ja das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene der ganzen Schöpfung. Denn in ihm ist alles geschaffen worden, was im Himmel und auf der Erde ist. Das Sichtbare wie das Unsichtbare. Mögen es Throne oder Herrschaften, Mächte oder Gewalten sein, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen worden. Und er steht über allem. Und alles hat in ihm seinen Bestand. Ferner ist er das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten, der in allen Beziehungen den Vorrang haben sollte. Denn es war Gottes Ratschluss, in ihm die ganze Fülle wohnen zu lassen und durch ihn alles mit sich zu versöhnen, nachdem er durch sein am Kreuz vergossenes Blut Frieden gestiftet hat. Durch ihn sowohl das, was auf der Erde ist, zu versöhnen, als auch das, was in den Himmeln ist. Amen. Stellt euch vor, ihr wärt heute nicht hierher gekommen, ihr hättet euch überlegt, naja, okay, Remscheid, Jesus Freaks Gottesdienst habe ich jetzt ja schon ein paar Wochen erlebt und oder ihr seid müde oder fühlt euch ein bisschen krank. Stellt euch vor, ihr wärt jetzt nicht hier, sondern ihr wärt zu Hause bei euch im Wohnzimmer. Hört sich so richtig an anzufangen, habt vielleicht schon Bier getrunken, Tüte Chips steht auf dem Tisch und dachte, ja, können wir mal einen Fernseher anschalten. Ihr nehmt also die Fernbedienung, drückt auf den Anknopf und plötzlich erscheint Angela Merkel im Fernsehen.
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, als Ihre Bundeskanzlerin und vom deutschen Volke gewähltes offizielles Staatsoberhaupt gebe ich, Frau Angela Merkel, heute folgende Erklärung ab. Ich bin der alleinige Gott. Nur durch mich ist man in der Lage, ewiges Leben zu bekommen. Nur wenn Sie mich wählen, kommen Sie in den Himmel.
Was denkt ihr, würde passieren? Ich vermute im Bundestag oder wo auch immer diese Rede dann gehalten würde, würde es nicht lange dauern, da würden so ein paar Jungs ankommen, könnt ihr jetzt wieder wegmachen, mit so grünen Kitteln und würden sie irgendwie einpacken und eintüten und würden sie in die Psychiatrie abfahren. Warum? Das zu behaupten, ja, das zu sagen, ist das abgedrehteste, verrückteste, unglaublichste, radikalste, irreste, was man sich nur vorstellen kann. Ja, zu sagen, ich bin der alleinige Gott. Niemand kommt zum Vater, nur durch mich. Ich bin der Weg zu Gott, da gibt es keinen anderen Weg. Ich bin der einzigste Weg zu Gott. Wer das sagt, wer das behauptet, öffentlich behauptet, muss super durchgeknallt sein. Und das würde garantiert passieren. Aber ihr wisst, dass Jesus genau das von sich behauptet hat. Ja, Johannes 14, Vers 6. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, nur durch mich. Und ich möchte das betonen. Ich möchte, dass ihr das begreift, schnallt, kapiert, dass das super wichtig ist, ja, dass sich darin die christliche Religion, das Christentum von allen anderen Religionen unterscheidet. Von allen Religionen unterscheidet sich das Christentum dadurch. Ja, dass im Islam, der ist ja Mohammed der Bringer. Aber Mohammed ist nur ein Prophet. Und das sagt er auch von sich selbst. Er ist ein Prophet in der Reihe von Propheten. Und im Buddhismus, da ist Buddha, geht es im Grunde nur um seine Lehre, um die Lehre des Buddha, nicht um Buddha selbst. Im Hinduismus ist jetzt nicht mehr so groß im Rennen, gibt es, soweit ich weiß, keinen historischen Gründer. Und nur im Christentum ist das Zentrum der Lehre der Lehrer selbst, Jesus Christus. Und meine Erfahrung ist, dass überall, wo man das sagt, wo man das öffentlich sagt, da kriegst du Ärger. Da kriegst du auf die Fresse. Das finden die Leute nicht so toll zu hören. Ja, wenn du irgendwie sagst, ja, Jesus, das war der Heiler, finden sie alle ganz toll. Und Jesus, der Heiler, hat im Moment Hochkonjunktur, auch bei den Christen. Ja, Jesus ist der Heiler und ich brauche Gesundheit und ich bin krank und Jesus ist der Heiler, finden sie alle super, super toll. Oder Jesus, der Lehrer, ja, der dufte Sachen gesagt hat, der unsere Gesetzgebung ja sogar mitgeprägt hat mit dem, was er gesagt hat, sagen die allermeisten Leute, ja, Jesus war ein toller Lehrer, Jesus war ein fantastischer Lehrer. Die Sachen, die er gesagt hat, waren ganz weit vorne. Oder auch, ja, Jesus war der die Sünden vergibt. Da gehen auch noch einige mit und sagen, ja, stimmt, Jesus hat die Sünden vergeben, das ist gut, das ist richtig. Aber wenn du sagst, Jesus ist der einzige Weg zu Gott, da stößt du an, da eckst du an, da hast du ein Problem. In München, die Jesus Freaks, die sind öfters mal auf so einer ESO-Messe, ja, so eine Esoterikermesse. Und die ESOs, ja, die haben mit Gott überhaupt kein Problem. Gott ist alles, ja klar, Gott. Und Heiliger Geist finden sie super, Energie und oh ja, und wir brauchen mehr Geist, wir brauchen mehr Energie. Aber wenn du denen sagst, hey, ich glaube an Jesus, Jesus ist der einzige Weg zu Gott, da können die nicht mehr mit. Da ist vorbei. Da ist eine Linie gezogen und über diese Linie können sie nicht gehen. Ich weiß noch, als wir in Hamburg diesen Club hatten, das Marquis auf St. Pauli, da haben wir halt, das war lange Zeit, war der Club in normaler Hand. Das waren irgendwie so, also Nicht-Christen, die den gemacht haben, organisiert haben. Da hat, also soweit ich weiß, Nirvana mal drin gespielt und Green Day und so. Das war richtig ein angesagter Schuppen. Und Freitagabends haben wir dann da unseren Abhängabend gemacht. Und danach war dann noch irgendwie so ein Partyabend oder so. Und die Leute, die da gearbeitet haben, das waren alles keine Christen, die haben sich das so angehört. Und irgendwie merkten sie, da ist irgendwie was. Dann habe ich mich mit dem Typen unterhalten, der am Mischpult stand. Und er meinte so zu mir, hey, sag mal Martin, irgendwie, finde ich das echt gut, was ihr macht. Irgendwie finde ich das echt cool. Ihr habt echt eine gute Gemeinschaft und man fühlt sich wohl bei euch. Und ihr macht auch gute soziale Projekte und gebt den Obdachlosen Brot und so. Aber sag mal, geht das vielleicht auch irgendwie ohne diesen Jesus? kann ich das auch, kann ich irgendwie bei euch auch einfach so Mitglied werden ohne diesen Jesus? Geht das irgendwie? Und ich musste ihm sagen, tut mir leid, niedriger kann ich dir die Stufe nicht bauen. Ja? Jesus ist die Eintrittstür. Jesus ist die Brücke. Jesus ist die Eintrittskarte, um dabei zu sein. Ohne Jesus geht es nicht. Jesus ist das Zentrum des Universums. Jesus ist das Zentrum des Lebens. Jesus ist der einzige Weg zu Gott. Und ich muss gestehen, wenn ich mir das reinziehe, wenn ich mir diese Bibelstelle reinziehe, dann sage ich, ja, okay, in der Theorie ist mir das bewusst. Ja, in der Theorie weiß ich ja sowieso alles Mögliche und ich kann das runterbeten. Aber lebe ich das wirklich? Lebe ich das wirklich? Ist das wirklich Teil meines Gefühls, Teil meines Denkens, Teil meines Glaubens? Lebe ich das wirklich, dass Jesus das absolute Zentrum des Universums ist? Und das kriegt man ganz einfach raus, indem man sich überlegt, zum Beispiel, zu wem gehe ich, wenn ich Probleme habe? Ja, gehe ich zu meiner Frau oder zu meinem Freund oder zu meinem Seelsorger oder zu meinem Pastor oder gehe ich zu Jesus? Von wem erwarte ich Glück, Heil, Zukunft? Erwarte ich das vom Arbeitsamt, von meiner Ausbildung, von meiner Kohle auf meinem Konto, von meinem Handy, dass ich mich mit jemandem unterhalten kann? Ja? Von wem erwarte ich, dass ich nicht alleine bleibe? Erwarte ich das von meinen Freunden, von den Leuten meiner Gemeinde? Oder erwarte ich das von Jesus? Ja, warum bist du heute hier? Warum bist du heute hergekommen? Frage ich mich ganz oft, wenn ich Freitagabends hier komme, warum bist du heute hier? Bist du heute hier, weil du mal wieder eine gute Predigt von Storch hören willst? Und das ist eine gute Motivation. Ja, Storch ist einer der besten Prediger, die ich kenne. Oder bist du hier, weil du mal Lust hast, irgendwie in einer Gebetszeit richtig abzugehen und mal ein bisschen irgendwie mit Gott zu reden? Geht es dir um die Gemeinschaft? Oder bist du wirklich mit dem Gedanken hergekommen? Ich komme hierher, weil ich Jesus treffen will, weil ich Jesus erleben will, weil ich ein Wort von Jesus brauche, weil ich eine Berührung von Jesus brauche. Komme ich her, weil ich Jesus haben will und mit Jesus wieder weggehen will? Das ist die Frage. Und ich möchte mal versuchen, mit euch das hier durchzubuchstabieren, was der Paulus hier schreibt. Und das ist so abgefahren. Ja, er schreibt hier, Johannes Kolosser 1,14: In diesem haben wir die Erlösung, nämlich die Vergebung der Sünden. Das ist das Erste, was er schreibt. Und das ist der Hammer, Leute. Wir haben in Jesus die Vergebung der Sünden. Und guckt euch mal um da draußen in der Welt. Da gibt es Hunderttausende, Millionen von Menschen, die haben eins, die haben ein fettes Sündenproblem. Und die kommen nicht klar mit ihrer Schuld. Und die wissen, dass sie irgendwie Scheiße bauen. Die wissen, dass das Leben, was sie führen, nicht in Ordnung ist. Das wissen sie irgendwo drin. Und trotzdem laufen sie damit rum und machen sich fertig und fangen dann an, sich zu schneiden oder fangen sich an, breit zu hauen oder machen sich zu mit allem möglichen Kram, weil sie eigentlich ein Sündenproblem haben, weil sie eigentlich ein Schuldproblem haben. Aber Jesus hat die Lösung für dieses Problem. Er hat dafür gesorgt, dass wir erlöst werden von unseren Sünden. Als nächstes steht hier, er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wenn du wissen willst, wie Gott ist, dann musst du Jesus ansehen. Du willst wissen, wie Gott drauf ist, dann schau Jesus an. Du willst wissen, was für einen Charakter Gott hat, dann guck dir an, wie Jesus drauf war, was für einen Charakter er hatte. Jesus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Es ist wie so ein Spiegelbild. Und ganz ehrlich, Leute, in meinem Jugendzentrum, wo ich arbeite, die allermeisten Jugendlichen, die haben wirklich so einen Schwachsinn im Kopf, wie Gott drauf ist. Die haben ein falsches Bild von Gott. Die einen denken, also gerade die Moslems denken, das habe ich schon mal in der Predigt gesagt, die denken wirklich, dass Gott das geil findet, wenn man sich irgendwie eine Bombe um den Bauch bindet und in die Luft sprengt in irgendeinen Bus oder so. Das ist jetzt ein krasses Lügenbild. Aber guck dich um in der Welt. Die allermeisten Leute glauben wirklich Schwachsinn über Gott. Und wenn du ihn Gott klar machen willst, wenn du ihn zeigen willst, wie Gott drauf ist, dann musst du ihm sagen, hey, schau dir Jesus an, beobachte Jesus. Aber das geht auch uns Christen immer wieder an, dass wir merken, ich merke immer wieder, dass ich wieder in irgendeine Lüge verstrickt bin, die ich über Gott glaube. Wenn wir Jesus ansehen, dann sehen wir Gott. Jesus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Das nächste, Vers 16. super abgefahren. Denn in ihm ist alles geschaffen worden, was im Himmel und auf der Erde ist, das Sichtbare wie das Unsichtbare, mögen es Throne oder Herrschaften, Mächte oder Gewalten sein, alles ist durch ihn und für ihn hin geschaffen worden. Ihr müsst euch vorstellen, wenn das stimmt, was hier steht und die Bibel nicht lügt, gehen wir ja mal von aus, dann ist wirklich alles, was erschaffen wurde, durch Jesus erschaffen worden. Das steht da, das habe ich mir nicht ausgedacht. Das bedeutet, dass ja in diesem komischen Mikroständer irgendwo Gott drin steckt. Nicht nur in der Natur. Alles, was erschaffen wurde, in dem Stein, in den Klamotten, in diesem Styropor, ja, in diesem Gitarrenverstärker. In ihm ist alles erschaffen worden. Durch ihn ist alles erschaffen worden. Und jetzt gehen wir weiter zur Natur, ja, die Bäume, die Pflanzen. Du selbst, du bist von Gott erschaffen worden, von Jesus erschaffen worden. In Jesus ist alles geschaffen worden, was im Himmel und auf der Erde ist. Ich war jetzt nur bei den Erdensachen, ja. Jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, da oben im Universum, das ist alles durch Jesus erschaffen worden. Das ist ja nicht so abgefahren, ja. Der Mond, der Mars, der Saturn, die ganze Milchstraße ist durch diesen Jesus erschaffen worden. Ist uns das klar? Das ist so abgefahren. Und dann steht hier weiter, durch ihn und für ihn hin. Das kann doch eigentlich nur bedeuten, dass im Grunde die ganze Natur ja von ihm initiiert wurde. Er hat es geschaffen und gleichzeitig ist diese ganze Natur auch zu ihm hingeschaffen worden, ja zu seinem Thron hingeschaffen worden, um ihn zu verherrlichen, um ihn zu ehren. Ja, die ganze Natur, alle Menschen, alle Planetensysteme, die ganze Milchstraße ist alles zu ihm hingeschaffen worden, vor ihn, vor seinen Thron, damit er darüber verfügen kann. Das ganze Universum, alles, was erschaffen worden ist, durch ihn erschaffen worden und für ihn hingeschaffen worden, zu ihm hingeschaffen worden. Und das bedeutet doch, Leute, dass jeder von uns auch eine Bestimmung hat. Denn auch du bist für ihn geschaffen worden und zu ihm hingeschaffen worden. Du bist kein Zufall. Das ist nicht aus Versehen, oh, deine Eltern haben plötzlich irgendwie Sex gehabt und dann bist du irgendwie rausgekommen. Nein, du hast eine Bestimmung. Gott wollte, dass du lebst. Du bist durch Jesus erschaffen worden und du bist für ihn hingeschaffen worden. Jeder von uns hat eine Bestimmung. Und dann geht's weiter. Das finde ich auch total abgefahren. Und er steht über allem, darüber könnte man jetzt nochmal alleine predigen, und das ganze Weltall hat in ihm seinen Bestand. Alles hat in Jesus seinen Bestand. Das bedeutet doch, dass Jesus alles zusammenhält, ja. Also wenn Jesus nicht wäre, dann würde hier wahrscheinlich alles implodieren. Ja? Jesus muss dafür sorgen, dass alles zusammenhält. Jede chemische Struktur kann nur existieren, weil Jesus das zusammenhält. Und ich habe mich mal informiert, die Oberchemiker und die sich dann damit beschäftigen, Neutronen und Atomphysiker und so weiter und so fort, dann haben sie wieder irgendwie ein Atom gespalten und dann sind es jetzt irgendwie die Pnerks und dann haben sie nochmal gespalten, heißen sie jetzt Pnerks hoch 10, keine Ahnung. Und dann freuen sie sich wieder, juhu, wir haben wieder was gespalten. Aber sie haben immer noch nicht geschnallt, warum existiert das Ganze? Wie kann es passieren, dass die Neutronen um das Elektron kreisen und so weiter und so fort? Die Antwort steht hier im Kolosserbrief. Jesus hält das Ganze zusammen. Und dann geht's weiter. Vers 18, jetzt geht's wieder zurück auf die Welt. Hierhin, Jesus Freaks Remscheid. Jesus ist das Haupt der Gemeinde. Steht hier. Vers 18. Ferner ist er das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Und das bedeutet, dass Jesus letztendlich die Gemeinde führt und die Gemeinde leitet. Dass das sein Wunsch ist, dass das seine Bestimmung ist. Dass es das ist, was er will. Ja, nicht Wolfgang leitet die Gemeinde, nicht Storch leitet die Gemeinde, nicht der Papst leitet die Obergemeinde, sondern Jesus ist das Haupt der Gemeinde. Er ist der absolute oberste Chef, um den es geht. Und er soll es auch leiten. Das ist sein Auftrag, das ist seine Bestimmung. Und dann zum Schluss. Er ist der Erstgeborene aus den Toten. Ich weiß nicht, wie oft ihr das schon gehört habt. Ich weiß auch, dass man das wahrscheinlich nicht oft genug hören kann. Und ich vermute, dass es uns erst wirklich interessiert, wenn wir dem Tod begegnen. Wenn wir selber todkrank sind, oder eine Freundin von uns stirbt, oder unsere Eltern sterben, oder vielleicht eine Oma stirbt. Solange interessiert uns der Tod oft nicht. Aber eins ist klar, Leute, Jesus ist der Allererste. der den Tod besiegt hat, der tot war und wieder lebendig wurde, der den Tod den Schrecken genommen hat. Wir müssen keine Angst mehr haben vor dem Sterben. Du musst keine Angst mehr haben vor dem Sterben. Jesus hat den Tod besiegt, ein für alle Mal. Und wenn Jesus den Tod besiegt hat, dann heißt das auch, dass er die Vorform von Tod besiegt hat. Und das ist Krankheit. Jesus hat dieses Problem gelöst, ein für alle Mal. Jesus hat den Tod besiegt. Und das schafft keine Wissenschaft. Ja, die Wissenschaft versucht dagegen anzukämpfen. Und jetzt haben sie irgendwie angeblich dieses Hormon gefunden, was für die Alterung sorgt. Und jetzt wissen sie nicht genau, ob sie ein Medikament dagegen überhaupt erfinden wollen, weil dann werden die Menschen ja noch älter. Und dann, wie ist das dann mit der Rente? Und so eine Sorge macht sich ja die Welt. Ja, aber eins ist sicher, wenn du mit Jesus lebst, wenn du auf der Seite von Jesus bist, wenn Jesus in deinem Herzen ist, brauchst du keine Angst mehr vor dem Tod zu haben, weil er den Tod überwunden hat. Jesus ist das Zentrum des Universums. Wer ist der Weg, die Wahrheit und das Leben? Jesus. Durch wen gibt es keine Verdammnis? Für die, die in Christus Jesus sind. Wer ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens? Hebräer 13. Jetzt geht das auch noch mit ein bisschen mehr Begeisterung. Wer wird kommen in Macht und Herrlichkeit? Offenbarung 1. Genau, Leute! Unser Gott, unser Jesus ist das Zentrum des Universums. Und in diesem Namen von Jesus, ja, in diesem Namen von Jesus, da steckt Kraft, da steckt Power. Ich kann mich noch gut erinnern, in Hamburg bei den Freaks, da gab es mal so einen Typ, der hat irgendwie derbe Okkultismus betrieben, ja, irgendwie so Spiritismus und auch zum Satan gebetet, war auf irgendwelchen Satansmessen. Und der war nicht in der Lage, den Namen Jesus auszusprechen. Der war nicht in der Lage, dieses Wort Jesus, das kam nicht über seine Lippen. Und dann haben wir da rumgedoktert und ihn ermutigt und komm. Ich habe gedacht, hey Alter, du kannst auch Auto sagen oder VW oder Apfel. Das muss doch möglich sein, Jesus über. Nein, das konnte er nicht, weil der Dämon ihn daran gehindert hat. Weil die Dämonen fürchten sich vor dem Namen von Jesus. Die Dämonen fürchten sich vor dem Namen von Jesus. Und als er das geschafft hat, Jesus, in dem Moment war frei. Komplett frei, geheilt. Keine Zwänge mehr, keine Depression mehr, komplett frei gewesen. Weil die Dämonen Angst haben vor Jesus. Ich will jetzt mal ganz plakativ so ein paar Sachen hier in den Raum schmeißen, ja? Theologie ohne Jesus ist wie eine Landkarte ohne Kompass. Heißt das, wir brauchen keine Theologie? Nein, wir brauchen Theologie. Und ich bin so froh, dass Storch theologisch fit ist. Wir brauchen Theologie, das ist wichtig. Aber es gibt Hunderttausende, die Theologie nur noch der Theologie willen betreiben. Und dann vertiefst du dich in die Bibel und du überlegst ja, okay, wie könnte im Hebräischen dieses Wort irgendwie genannt werden? Und plötzlich hast du dich verlaufen und du bist plötzlich sonst wo gelandet, aber nicht mehr bei Jesus. Und wenn du Theologie betreibst ohne Jesus, dann landest du irgendwann im Nichts und irgendwann landest du auch im Unglauben. Du brauchst den Kompass Jesus, der dir die Richtung zeigt. Der dir ganz klar sagt, da ist Norden, da ist Süden, da ist Westen, da ist Osten. Ich will noch was anderes sagen, ja? Lobpreis ohne Jesus. Lobpreis ohne Jesus ist wie ein Konzert ohne Band. Und mal ganz ehrlich, Leute, brauchen wir noch mehr Bands in der Welt, in Deutschland? Haben wir nicht genug Bands? Muss mal bei mymusic.de gucken, wie viele Bands es in Deutschland gibt, ja? Das ist der Hammer. Wir brauchen nicht noch eine Band, die noch tollere Musik spielt. Wir brauchen Lobpreisbands, die Jesus verherrlichen, die ganz klar rüberbringen, hey Leute, wir machen hier Musik, aber guckt nicht uns an, guckt Jesus an. Und ich kann noch so ein tolles Gitarrensolo machen, ich mache das nicht für mich, damit ihr mich toll findet und mich applaudiert, sondern dass ihr zu Jesus kommt und dass ihr bei Jesus landet in der Lobpreiszeit. Gemeinde ohne Jesus. Gemeinde ohne Jesus ist wie ein Fußballclub ohne Fußballplatz. Ist mir jetzt so eingefallen. Ja. Ja, es gibt viele Gemeinden in Deutschland, die letztendlich nur noch aus sozialen Projekten bestehen und wo man sich trifft, um christliche Religion zu zelebrieren. Und ich war wirklich in Gottesdiensten, das war nur noch Christentum, das war nur noch Religion, das war nur noch hohl. Da kam eine Formel nach der nächsten, eine christliche Formel nach der nächsten. Aber eine Begegnung mit dem lebendigen Jesus war nicht möglich. Kennt ihr so eine Gottesdienste? Ja, Ja, du gehst rein und gehst genauso wieder raus, wie du reingekommen bist. Ja, nichts ist passiert. Du bist Gott nicht begegnet. Du bist Jesus nicht begegnet. Smith Wigglesworth, einer der berühmtesten Heilungsprediger, die, glaube ich, je gelebt haben, hat mal erzählt, dass ihn Ärzte aufgegeben hatten. Ja, er war also selber wohl todkrank. Nee, Quatsch, er hat für einen Ex-Pastor gebetet. Und den hatten die Ärzte schon aufgegeben. Und dann hat er ihm geraten, so meine Medizin, sag 5-mal Jesus. Und dann hat er das gemacht. Jesus, 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 Jesus. Und beim 5. Mal, zack, war er geheilt. In dem Namen von Jesus steckt Kraft. Und David Wilkerson, habe ich mir hier noch aufgeschrieben, hat erzählt in seinem Buch, dass bei Leuten, die suchtkrank sind, die gefangen sind in Süchte, ganz oft erlebt hat, dass wenn die den Namen Jesus ausgesprochen haben, wenn sie in Versuchung waren, wenn sie im Entzug waren, dass da so eine Kraft hinter gesteckt hat, dass sie plötzlich frei wurden und plötzlich die Entzugserscheinungen verschwunden sind oder das Verlangen, Drogen zu nehmen, plötzlich vorbei war. Ich persönlich glaube, dass wir Jesus-Freaks auch wieder zurück zu Jesus müssen. Ja, und wir beschäftigen uns mit Konzil und Struktur und allen möglichen Kram und Leiterschaft und so weiter und so fort. Und ich hoffe, das ist bald vorbei und wir haben bald einen Strich gezogen und das Thema hat sich erledigt, dass wir uns dann wieder mit dem Wesentlichen beschäftigen, nämlich mit dem, der diese Welt geschaffen hat, dessen Namen wir tragen, mit Jesus. Weil die Welt da draußen, die braucht diesen Jesus. Die hat Hunger nach Gott, die ist auf der Suche. Und wir haben diesen Jesus und können ihn diesen Jesus bringen, können ihn von diesem Jesus erzählen. Weil Jesus der Weg ist, der einzige Weg, wie man wirklich Gott finden kann, wie man glücklich werden kann, wie man Erfüllung finden kann. Und darüber wollte ich predigen. Amen. Ich würde gerne noch kurz beten. Und wenn du mitbeten willst, dann kannst du irgendwie dich hinsetzen, hinlegen, Augen zu machen, ist egal. Ich hatte, als ich die Predigt vorbereitet habe, Gott darum gebeten, dass er mir irgendwie Eindrücke gibt für Leute, dass es konkreter wird für einige, die hier sitzen, die vielleicht gar nichts damit anfangen können. Und ich mache das jetzt einfach und prüfe das. Wenn da was von dir ist, dann nimm das von. Wenn da was für dich ist, ja, dann nimm das an und beweg das und antworte darauf. Aber ich hatte auf jeden Fall den Eindruck, dass es hier einige gibt, wo du merkst, dass da eine Konkurrenz angetreten ist zu Jesus in deinem Leben. Dass eine Konkurrenz zu Jesus ist in deinem Leben. Dass da etwas immer wichtiger wird, immer größer wird, immer mehr Aufmerksamkeit will, immer lauter wird in deinem Leben. Und ich glaube, dass es hier mindestens eine Person gibt, die merkt, dass ihre Freundin, also die Beziehung, in der du steckst, dass die plötzlich Konkurrenz geworden ist zu Jesus. Und dass die dich davon abhält, in Gottesdienste zu gehen, zu beten. Und du dich oft für sie entscheidest und merkst, dass die Emotionen für sie stärker sind als für Gott und für Jesus, als es mal für Jesus war. Und Jesus sagt jetzt zu dir, hey, ich bin eifersüchtig. Und bitte komm zurück zu mir. Ich möchte wieder die Nummer 1 in deinem Leben sein. Bitte komm wieder zurück zu mir. Und ich glaube auch, dass es hier Leute gibt, die merken, dass ihr Job oder ihr Beruf oder was damit zu tun hat, dass das zur Konkurrenz zu Jesus geworden ist. Und dass du merkst, dass du so eingenommen bist von deiner Arbeit, dass Gott kaum noch Platz hat in deinem Leben, kaum noch Platz hat in deinem Denken und du hechelst von Freitag zu Freitag und bist froh, dass es wenigstens noch den Gottesdienst gibt, sonst würdest du die Woche über gar nicht mehr an Gott denken. Und Jesus sagt dir, hey, ich bin dein Freund und ich bin dein Herr. Und ich möchte auch dein Chef sein. Ich möchte dein Chef sein. Gib mir diesen Platz zurück, den ich mal hatte in deinem Leben. Und dann hatte ich noch den Eindruck, dass es hier einige gibt oder vielleicht auch nur einen gibt, der sich zurzeit mit anderen Religionen beschäftigt. Und ich weiß nicht, warum du das angefangen hast, vielleicht weil ja, es irgendwie im Studium oder in der Schule oder so es angesagt war. Aber du merkst, es hat dich irgendwie gepackt, es hat dich irgendwie fasziniert. Und du hast dich da reinbegeben und reingestürzt und übrig geblieben ist ein Zweifel. Ein Zweifel an Gott, ein Zweifel an Jesus. Und Jesus ruft dich zurück und er sagt, komm zu mir, lass diese Bücher liegen, komm zu mir. Ich will dich beschenken, ich will dich aufnehmen, ich will dich annehmen. Und ich glaube auch, dass es hier Leute gibt, die krank sind und dass du auch mit dem Gedanken gespielt hast, irgendwie zu Geistheilern zu gehen oder zu irgendwelchen spiritistischen Sachen zu gehen, um dich dort gesund machen zu lassen, weil Jesus dich nicht geheilt hat oder weil du dich nicht getraut hast, ja, mal für dich beten zu lassen oder so. Und Jesus sagt dir, komm zu mir, in meinen Wunden bist du geheilt. Komm zu mir. Danke, Jesus, dass du der Beste bist, den ich mir nur vorstellen kann. Und ich, Martin, Jesus, ich kann dir sagen, ich habe echt alles, dir alles zu verdanken. Wo wäre ich ohne dich, Jesus? Echt, ich wäre der letzte Arsch. Ich würde sonst wo rumhängen und hätte ein hoffnungsloses, beschissenes Leben. Und Jesus, ich möchte dich bitten, dass die Leute, die hier sind und die dich noch nicht kennen, Herr, dass sie heiß werden auf dich. Und dass sie sich einlassen auf ein Leben, was du ihnen schenken willst, dass sie sich auf dich einlassen. Bitte, Jesus, sprich jetzt zu Leuten in der Lobpreiszeit, die dich kennenlernen wollen und zieh sie zu dir, Jesus, mit deiner liebevollen, starken Hand. Amen.